Sakaguchi Shiniki, Beauftragter im Amt für Wiederaufbau, gibt sich auch nach Fukushima optimistisch.
In der Spitzenzeit kurz nach der Katastrophe lebten 470.000 Menschen in Notunterkünften. Aber bis zum Sommer 2011 konnten alle in provisorische Übergangswohnungen umgesiedelt werden. Das sind Wohnungen, die entweder die Regierung neu errichtet hat oder teilweise auch Privatwohnungen, die die Regierung übergangsweise angemietet hat.
Übergangsweise angemietet. Doch wer fragt heute noch nach, wie lange so ein Übergang dauert und wohin dieser Übergang, diese Brücke führt? Alexander Neureuther fragt nach. Er hat die Atomflüchtlinge von Fukushima besucht, in ihren grauen Containerdörfern, in ihren Wohndosen, die nur Buchstaben und Nummern tragen. Diese Codes suggerieren einen kurzen Aufenthalt, wie im Hotel. Dort steht auch nur eine Nummer, nicht der Name an der Tür. Doch aus dem Hotel reist der Gast wieder ab.
In D51 haust die 84-jährige Kimiko Abe. In ihrem alten Leben hatte sie ein stattliches Gehöft, auf dem sie zusammen mit ihrem Sohn Tabak und Gemüse anbaute. Bis zu jenem Tag, an dem die radioaktive Wolke kam. Ihr neues Leben ist 12 Quadratmeter groß. Ein einziges Zimmerchen, in dem sie schläft, isst, liest, lebt. Von einem Fotoalbum mit Bildern ihres verstorbenen Mannes abgesehen, hat sie alles verloren.
Auch die Hoffnung auf eine Rückkehr in ihre verstrahlte Heimat. Denn niemand weiß, wie lange die Maßnahmen zur Dekontaminierung andauern, ob die Evakuierungszone jemals wieder bewohnbar ist oder zu einem Endlager für verseuchtes Erdreich wird. Und so harren die Atomflüchtlinge aus in einem Provisorium, das zu ihrem Alltag geworden ist. Neureuther hat ihre Geschichten gesammelt. Sie handeln von Einsamkeit, Trauer und Verzweiflung. Sie erzählen von zerrissenen Familien, einer um 30% gestiegenen Selbstmordrate, einer ebenfalls erhöhten Scheidungsrate und der ständigen Angst vor der Strahlung. Die Regierung unternimmt wenig, um diese Furcht zu zerstreuen.
Wir gehen nicht davon aus, dass die erhöhte radioaktive Belastung durch entwichenes Wasser aus dem Reaktorgebäude hervorgerufen wurde.
So vage bleibt der TEPCO-Sprecher auch Jahre nach der größten atomaren Katastrophe, die Japan je erleben musste. Neureuther wird da viel deutlicher.
Über 80% der freigesetzten Radioaktivität wurden auf den Pazifik hinausgeweht und hunderte Millionen Liter hochradioaktives Lösch- und Kühlwasser sind seit dem Frühjahr 2011 in den Ozean ausgelaufen.
Die schaurigen Folgen beschreibt der Journalist gleich im Anschluss. So wurde vor genau einem Jahr
in der Nähe der Atomruine ein Grünling gefangen, der mit 740.000 Becquerel Radiocäsium pro Kilogramm strahlte. Der erlaubte Grenzwert liegt bei 100.
740.000 Becquerel. Für wen dieser Wert nicht nur astronomisch hoch, sondern auch zu abstrakt ist, der kann sich im Glossar über die konkrete Auswirkung der Radionuklide auf die Zellteilung informieren. Doch Neureuther widmet sich nur nebenbei den wissenschaftlichen Folgen von Fukushima. Sein Augenmerk gilt dem Alltag nach dem GAU. Er hat sie fotografiert und befragt. Die Bauern ohne Ernte, die Atomflüchtlinge ohne Heimat, die kritischen Journalisten ohne Job. Denn den haben sie durch ungewohnt hartnäckiges Nachfragen verloren. Warum sich der japanische Energiekonzern aus der Verantwortung stehlen konnte, warum die japanische Gesellschaft die Kosten und Folgen von Fukushima alleine trägt und dennoch nicht viel lauter protestiert, auf all diese Fragen sucht auch Alexander Neureuther Antworten. Dabei liest sich sein Rechercheband wie ein Lehrstück über eine verfehlte Energiepolitik, die der Leser eher bei einer rückständigen Diktatur als einer hochentwickelten Industrienation vermutet hätte. Neureuthers Chronik der japanischen Atompolitik von 1951 bis 2012 ist eine penibel recherchierte Abfolge von gefälschten Prüfberichten, ignorierten Erdbebenwarnungen und einer zu engen Verflechtung der japanischen Politik mit dem Energieriesen TEPCO, dem viertgrößten Energieversorger weltweit, zumindest bis zum 11. März 2011. Nach dem GAU ist TEPCO ruiniert, doch die Politik springt wie gewohnt ein.
Die japanische Regierung beschließt, TEPCO mit 1 Billion Yen, 9,6 Milliarden Euro, das sind etwa 2% des japanischen Bruttoinlandprodukts, zu unterstützen und damit TEPCO de facto zu verstaatlichen. TEPCO entgeht damit der drohenden Insolvenz durch die massiven Entschädigungszahlungen an die Opfer der Atomkatastrophe und der japanische Steuerzahler muss die Entschädigungszahlungen von TEPCO übernehmen.
TEPCO wird geholfen. Die Opfer aus der Präfektur Fukushima fühlen sich dagegen alleingelassen. Besonders hart trifft es die sogenannten Wegwerfarbeiter, Tagelöhner, die in oder an der zerstörten Kernkraftanlage arbeiten.
In Einzelfällen ist die Strahlung so hoch, dass ein Arbeiter an so einem Hotspot nur Minuten arbeiten kann, bis er seine maximale Dosis abbekommen hat und vom nächsten Arbeiter abgelöst werden muss. Wenn die Männer in diese enorm verstrahlten Bereiche des Atomkraftwerkes aufbrechen, reden sie vom Sterben gehen.
Von wegen hochentwickelte Industrienation? Wer Fukushima 360 Grad gelesen hat, der wird unangenehm an das traurige Schicksal der Liquidatoren von Tschernobyl erinnert. Neureuther weist nach, wie nah Japan an der Ukraine bzw. Weißrussland liegt, auch beim Runterrechnen der Grenzwerte. Mit seiner sorgfältigen Sammlung von Einzelschicksalen gibt er der Katastrophe viele Gesichter. So gut geschildert, dass die großformatigen Fotos kaum nötig sind.